Herzlich willkommen bei Hebammendings.
Wir müssen reden, Baby.
Wir sind Annika und
Richard.
Hier sprechen wir über Kinderwunsch, Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und das echte Familienleben.
Ehrlich, fundiert und ohne unnötigen Druck.
Schön, dass du dabei bist. Herzlichen Glückwunsch, du bist schwanger. Und jetzt, hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Hebammendings. Heute geht es darum, was passiert, wenn du den positiven Schwangerschaftstest in der Hand hast, was da für Gefühle auf dich einploppen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die meisten Frauen dann nicht nur 20 Schwangerschaftstests in der Hand haben, die alle hoffentlich positiv sind, sondern auch noch ganz viele Sachen googeln, zum Beispiel irgendwie, was sind so die ersten Anzeichen, ne? Oder was habe ich damals ganz oft gegoogelt, so ab wann ist der Test wirklich sicher positiv und solche Sachen. Und ja, was jetzt wirklich wichtig wird, darum soll es jetzt mal hier heute gehen. Also deswegen, Richard, du mit deiner pragmatischen Art, sag doch nochmal genau, also worum geht es jetzt heute nochmal?
Was passiert, wenn du schwanger bist?
Und was du jetzt tun solltest und was vor allen Dingen auch nicht. Und wie man entspannt. Was sich ändert, oh ja, das auch.
Und was ändert sich nicht.
Und was ändert sich nicht, ja. Und vor allen Dingen schon mal so ein bisschen so ein kleiner Ausblick, wie man entspannt in der Schwangerschaft starten kann, oder?
Was?
Entspannt in die Schwangerschaft.
Ja, das ist immer der Perspektivwechsel, den werden wir heute ein paar Mal wieder zu hören kriegen. Auch von meiner Seite herzlich willkommen zum Hebammendings-Podcast und ja, da fangen wir doch gleich mal an.
Genau, ja.
Also der wievielte Schwangerschaftstest musste denn positiv sein, bis du wirklich geglaubt hast, der ist positiv?
Oh, du, also ich glaube, ich habe schon immer so 5, 6 gemacht, oder? Oder waren es mehr? Was sagst denn du?
Ich habe irgendwann aufgegeben zu zählen. Ich war einfach nur noch irgendwann glücklich, dass du dann akzeptiert hast, was du gesehen hast und wir weitermachen konnten.
Ja, wobei, total freaky fand ich. Ich hatte bei beiden Kindern trotzdem relativ, also vor dem positiven Schwangerschaftstest, immer so ein Gefühl, so, ah ja, diesmal hat es geklappt. Erinnerst du dich? Das war schon, ja.
Aber ich meine, gut, dein Körpergefühl dahingehend ist ja eh sehr extrem.
Ja, ich bin ja auch Hebamme. Ne? Ja. Also das ist ja, das bekommt man mit der Hebammenurkunde quasi, bekommt man das überreicht.
Genau, richtig. Sehr gut.
Genau. Ja, also wie gesagt, ich habe mehrere, vielleicht ihr vielleicht auch, vielleicht habt ihr, also vielleicht seid ihr schon schwanger oder halt eben auch nicht. Deswegen würde mich auch mal interessieren, wie viele Tests ihr gemacht habt. Genau, trotzdem, für mich war es mal ganz wichtig, trotzdem nach dem Test erstmal so ein bisschen durchzuatmen, damit erstmal irgendwie klarzukommen. Und verrückterweise hatte ich jedes Mal, wenn der Test dann halt positiv war oder der 5., 6., 8., so ein krasses Gefühlschaos in mir drin. Also auf der einen Seite habe ich mich gefreut, auf der anderen Seite dachte ich mir, ach du Scheiße. Also es war immer irgendwie total verrückt. Ich kann auch ehrlich gesagt gar nicht mehr sagen, wie habe ich es dir eigentlich mitgeteilt? Wie habe ich es dir gesagt? Habe ich einfach den Test liegen lassen?
Nee, du hattest das schon irgendwie gesagt, aber ich weiß auch nicht mehr. Für mich war das irgendwie so, es war ja klar, also ich meine, das war ja schon irgendwie geplant, gewollt und ging schnell und deswegen war das ja schon fast irgendwie, nein, also das war jetzt nicht irgendwie so schlimm, dass da jetzt irgendwie 6 Tests gemacht wurden, das hat sich ja jetzt Gott sei Dank nicht über Wochen und Monate hingezogen, sondern die Nachricht, die kam dann ja irgendwie schon schnell und das war im ersten Moment auch erstmal so, ja, okay, jetzt wird alles anders so, das war so, glaube ich, das war mein erster Gedanke so und dann ist man dann aber doch dann erstmal zur Tagesordnung übergegangen. Und aber das Lustige.
Aber wobei, so ganz zur Tagesordnung schreiten konnten wir damals nicht. Ja. Denn das war nämlich ganz interessant. Ich war damals noch im Kreissaal und tatsächlich ist mir dann gleich aufgefallen so, gehe ich jetzt eigentlich noch arbeiten oder nicht? Das war auch irgendwie ganz schwierig für mich in dem Moment. Ich weiß, dass ich dann glaube ich auch relativ schnell im Kreissaal mit Sachen konfrontiert worden sind. Ich weiß, wir hatten damals Ringelröteln und ich wusste dann gar nicht meinen Ringelröteln-Status zum Beispiel. Und als ich den aber irgendwann wusste, ah Gott, du hast da gar keinen Schutz, dann dachte ich mir schon so, bleib ich jetzt mal doch lieber schnell zu Hause. Und im Kreissaal ist ja doch auch manchmal ein bisschen gefährlich, so als selber Schwangere. Weil die schwangeren Frauen ja doch auch unter Geburt mal austreten oder sowas, das passiert ja mal. Dann kriegt man halt nachher einen Tritt im Bauch und so. Und da hatte ich mir dann schon auch ganz schön Sorgen gemacht darüber tatsächlich. Oder war das, meintest du das gerade?
Nee, also was ich eigentlich sagen wollte, ist, was vielleicht jetzt den einen oder anderen oder die ein oder andere hier überraschen wird als Zuhörer, Zuhörerin, ist, dass auch wenn man Hebamme ist, trotzdem sich eine Hebamme sucht.
Ja.
Und das denkt man vielleicht so, naja, die wissen ja alles und können alles. Nee. Und nee, natürlich, wir haben jedes Mal bei jeder Schwangerschaft uns um eine Hebamme gekümmert.
Stimmt, und das übrigens immer sehr früh, ne?
Genau, weil da wollte ich nämlich drauf hinaus. Also wenn ihr schwanger seid und vielleicht sogar eine Wunschhebamme in eurer Region im Blick habt, dann meldet euch sofort mit positiven Schwangerschaftstest, weil wir können es uns, wir können es euch eben aus live berichten. Annika ist eigentlich immer für 8,5 Monate im Voraus ausgebucht. Das
können wir die Story erzählen? Daran,
weil sie halt einfach sofort, wenn jemand anruft, dann den Platz hat vergeben hat. Und wenn dann man erst sich in der 12., 14., 16. Schwangerschaftswoche überlegt, sich bei ihr zu melden, dann kriegt man halt einfach keinen Platz mehr.
Ja, oder nur noch schwer, ne? Also ich meine, dann muss man manchmal auch so ein bisschen gucken. Aber ich finde, wir sollten trotzdem kurz die Story erzählen mit den Eltern, die extra nach meiner Urlaubsplanung ihre Kinderplanung gemacht haben. Erstmal noch, falls ihr gerade zuhört, ihr seid so süß. Und das fand ich echt krass. Aber ja, Hebammen sind einfach mittlerweile ganz schön Mangelware, je nachdem, wo man auch wohnt.
Ja, nee, das war wirklich besonders. Wollten wissen, wann Annika wieder arbeitet nach der Elternzeit und haben dann ihr zweites Kind, so geplant, dass es auf die Welt kommen konnte, wenn sie wieder arbeitet. Und wie gesagt, falls ihr gerade zuhört, ihr seid gerade beim dritten Kind, ne? Alles Gute an euch. Ja. Genau, also das ist auf jeden Fall, das ist ganz, ganz wichtig. Sucht euch frühzeitig eine Hebamme und auf Hebammensuche gehen kann man übrigens auch, wenn man noch gar nicht schwanger ist, ne? Weil man muss ja so den Markt checken.
Genau, ne? Und dann lass uns noch mal kurz ein bisschen zurückgehen. Also ich hatte ja auch erzählt, als ich dann den Test in der Hand hatte, dass die Gefühle halt einfach echt krass waren. Also ich weiß, da war viel Freude, aber da war auch wirklich so, oh mein Gott, was passiert denn jetzt? Und auch ein Stück weit so, ach du Scheiße, also will ich das eigentlich? Oh mein Gott. Hattest du auch so ambivalente Gefühle dann damit? Oder war das für dich einfach eher so typisch Mann, nö, geil, machen wir so?
Also ich glaube, bei mir fing es viel später erst an. Also das waren so ja, ich meine, da werden wir auch gleich nochmal irgendwie drauf kommen, so über über den Bindungsaufbau zum Kind. Ich glaube, das meiste kam bei mir tatsächlich erst ab Geburt. Und ich glaube, das ist auch etwas, da können wir euch gleich mal abholen, weil es in vielen Schwangerschaften zu Konflikten führt, ist es dann halt die Mutter, die halt eben das Kind in sich heranwachsen spürt, für die ändert sich halt immer gleich alles sofort. Also ihr wisst das ja selbst, irgendwie möglichst nicht rauchen, kein Alkohol, gibt ein paar Lebensmittel, auf die man verzichten sollte, so. Und absolutes Hormonchaos, der Körper ändert sich, irgendwie passt man gefühlt alle 3 Wochen nicht mehr seine Klamotten rein und es ändert sich alles, ja. Man kann nicht mehr Party machen gehen oder was auch immer, ja. Und spürt dann, wie es in sich bewegt und naja, für uns Männer ändert sich ja erstmal nichts. Also wir können alles weiterhin essen, wir können alles weiterhin trinken, wir können immer noch ganz normal schlafen. An unserem Körper ändert sich erstmal irgendwie nichts so.
Also ich finde, du bist schon ein bisschen dicker geworden bei den Kids hier bis mal. Also ich glaube, du hast schon auch
mal einen Schwangerschaftswoche. Ich musste ja die ganzen Besonderheiten ausprobieren, die du plötzlich so geliebt hast.
Ach so. Und ich glaube, schlafen war eigentlich auch nicht mehr ganz so geil, weil dadurch, dass ich ständig auf Klo musste und dir dann ständig auch dein Kissen geklaut habe, weil ich vielleicht das Kissen dann irgendwo anders bei mir hingestopft habe, damit ich besser schlafen kann.
Ja, nee,
das ist vielleicht auch schwierig.
Das stimmt schon. Aber so im Großen und Ganzen ändert sich ja erstmal nichts. Und das hat natürlich auch so ein bisschen damit zu tun, wie man sich so mit seinem Kind dann halt eben connectet. Und ich sage halt immer, eine Frau ist Mutter ab dem Moment, ab dem sie schwanger ist. Und ein Mann ist Vater ab dem Moment, ab dem das Kind da ist. Und das war dann auch bei mir so, weil da haben sich dann eigentlich so die viele Sachen so auch emotional getan. Also das war dann ja nochmal eine ganz andere Portion Verantwortung, die man tragen musste. Und was mir noch in Erinnerung geblieben ist, was so ganz komisch war, also man liest es ja immer über irgendwelche schrecklichen Dinge, die Kinder passieren. Also irgendwie, die Medien sind voll davon. Also dass es irgendwelche Unfälle gibt. Und hier ist irgendwie ein Kind überfahren worden oder aus dem Fenster gefallen oder irgendwelche schrecklichen Sachen von irgendwelchen verrückten Menschen sind den Kindern widerfahren. Und zu dem Zeitpunkt, als ich selbst noch kein Vater war, hat man das gelesen und fand das schon schrecklich. Aber für mich war das ganz besonders krass, Als ich dann selbst Vater war, hatte man nochmal so einen Perspektivwechsel und hat immer gedacht, so, ja, oh Gott, und wenn das jetzt dein Kind ist. Und das habe ich, also das weiß ich, dass, wenn ich solche Sachen gesehen, gelesen, gehört habe, sind mir die viel näher gegangen ab dem Moment, als ich Vater war, als zu Zeiten, wo ich noch kein Kind hatte.
Ja, krass, dass du es ansprichst. Also ich kann das voll nachvollziehen, aber ja, mir ging das tatsächlich in der Schwangerschaft schon so, ne? Also gerade mit Schwangerschaftsbauch, wenn man dann gehört hat, solche schlimmen Sachen, dass man sofort auch sehr emotional war, weil man dann eben, ja, man war einfach schon Mama, so wie du es gesagt hast, ne? Also das, auch wenn man vielleicht noch nicht das Kind gespürt hat, aber wie du auch sagst, es gibt so viele Änderungen in dem Moment. Ich war auch von Anfang an, ich weiß noch, ich war brutal müde, ich hatte Kopfschmerzen. Also ich hatte ja auch, bevor ich das Kind gefühlt hatte, ich habe ja trotzdem gemerkt, dass einfach irgendwas anderes war. Und auch wenn ich sonst nicht so die große Alkoholtrinkerin war, aber man hat trotzdem nochmal besonders auf das Essen und Trinken auch geachtet und sich da teilweise auch echt ganz schön verrückt gemacht und sich ganz schön krass gestresst auch.
Ja, ansonsten genau, was ihr halt auch noch bedenken müsst, so was sich halt ändert, ne? Folsäure ist ein Punkt.
Ja.
Da kannst du jetzt auch genau sagen, wofür braucht man das?
Ja, genau. Also Folsäure ist super wichtig, dass ihr das gerne ab Kinderwunsch im Prinzip nehmt, weil Folsäure brauchen wir für das Neuralrohr. Also Neuralrohr ist das, wo nachher das Rückenmark drin gebildet wird. Und da ist die Folsäure halt super, super wichtig. Und wie wir ja eben schon gesagt haben, achtet unbedingt auch nochmal, wenn ihr sowieso regulär Medikamente einnehmt, dass ihr das lasst es nochmal schön prüfen, ob die auch wirklich alle mit einer Schwangerschaft kompatibel sind. Und verzichtet bitte auf Alkohol und Nikotin, so gut es geht. Und was ich aber noch als wichtigen Punkt einbringen wollte, das ist nochmal ein Schritt sozusagen davor. Und zwar, wann geht man eigentlich zum Frauenarzt oder zur Frauenärztin?
Gar nicht.
Na, so einfach kann man das jetzt nicht sagen. So.
Das war ein bisschen überspitzt.
Ja, das finde ich sehr. Also natürlich dürft ihr zum Frauenarzt und Frauenärztin gehen und das finde ich auch wichtig. Wichtig ist nur, geht nicht zu früh, ne? Also ich weiß auch, ich war damals auch super aufgeregt und irgendwie wollte ich dann auch so gleich, oh ja, ich bin schwanger, schnell irgendwie 5., 6. Woche irgendwie hingegangen. Und da kann man noch gar nicht so viel im Ultraschall sehen. Weswegen das dann auch immer ganz schwierig ist und die Frauenärztin dann meistens sagt, ja, kommt doch mal in 2 Wochen nochmal wieder. Und das ist vielleicht auch mal ganz wichtig, dass man irgendwie erst zwischen der 8. und 9. Schwangerschaftswoche überhaupt auch so ein schlagendes Herzchen sehen kann. Also deswegen, wenn eure Frauenärztin zwischendurch im Urlaub ist und ihr dann halt wirklich erst später gehen könnt, das ist eigentlich richtig cool. Also von daher macht es ruhig so, denn wie gesagt, so ein üblicher Zeitraum ist eigentlich so, ja, 7. bis 9. Schwangerschaftswoche. Außer natürlich, ihr habt irgendwas, ne? Also ist klar, bei Schmerzen oder Blutungen natürlich immer früher abklären lassen. Genau, aber ansonsten reicht wirklich eher so ein bisschen so ein späterer Zeitpunkt sozusagen. Ja.
Nee, also meine überspitzte Äußerung kommt natürlich auch daher, weil ich kann mich noch sehr gut an einen Frauenarztbesuch erleben, den ich miterlebt habe. Die Frauenärztin hat das Ultraschallbild auf eine sehr uncharmante Art und Weise kommentiert. Das war eine Freakshow, wo ich auch dachte, so, das brauchen wir nicht nochmal. Und ja, aber ein Punkt ist tatsächlich sogar wichtig. Annika hat es eben schon ein kleines bisschen angedeutet, so dass man sich halt auch Zeit lassen soll, weil es kann halt auch sein, dass euch Dinge verunsichern, die vielleicht gar nicht komisch sind. Also so ein Herz fängt ja irgendwann mal an zu schlagen und jetzt geht ihr zu einem Ultraschall und da sieht man halt noch kein Herz schlagen und dann denkt ihr, oh mein Gott, das Herz von meinem Kind schlägt gar nicht. Aber das kann völlig normal sein und also ist völlig unbedenklich, weil das Herz dann vielleicht erst irgendwie ein paar Tage später anfängt zu schlagen. Aber vielleicht macht ihr euch dann schon Gedanken. Und das ist so eine Sache, ja, ich glaube, da kann man halt einfach so ein bisschen auch sich den Druck selbst von den Schultern nehmen, wenn man da eine Portion Gelassenheit vielleicht walten lässt.
Ja, total. Kennst du eigentlich den Begriff Eckenhocker? Schon mal gehört?
Nee.
So, das ist total interessant. Also meine Gynäkologin in der Ausbildung hat diesen Begriff auch immer häufig benutzt, weiß ich noch. Und sie meinte damit wirklich Kinder, die man auch vielleicht nicht immer unbedingt im ersten Moment mit dem Ultraschall sehen kann. Also das sind wirklich total super tolle Schwangerschaften, die da halt eben heranwachsen, aber die im Ultraschall vielleicht gar nicht immer sichtbar sind. Also und was du eben angesprochen hast, Gynäkologen und Gynäkologinnen haben einfach einen anderen Sichtwinkel auf eine Schwangerschaft. Ne? Hier wird immer geguckt, ja, ist alles quasi richtig oder gibt es was Pathologisches? Also darauf werden die ja auch in ihrer Ausbildung oder in ihrem Studium auch sehr getrimmt. Also gibt es hier irgendwas Krankhaftes, was halt eben nicht normal ist. Und das heißt, ihr müsst auch da vielleicht immer ganz gut filtern, was da gesagt wird. Weil das, was sie halt sagen, sind manchmal Abweichungen von dem, was sie gelernt haben im Studium. Das heißt aber nicht immer, dass das bedenklich oder gefährlich sein muss. Ne? Und hier ist vielleicht auch ein ganz großes Learning für euch, das ihr mitnehmt. Wenn du da Sachen nicht verstehst oder so, dann frag immer nach. Ne? Frag so lange nach, bis du das einfach verstanden hast. Das ist bei Richard auch immer so. Ihr werdet es bestimmt merken manchmal, dass Richard immer so ganz oft so nachpiekst. So, und warum und wieso und weshalb? Ja, aber solche Sachen werden in der Schwangerschaft, finde ich, unfassbar wichtig. Also eigentlich sollten sie immer wichtig sein. Wenn es um Themen geht, die ihr nicht versteht. Aber ja, in diesem Moment, wo es natürlich noch einfach ein zweites Leben in euch einfach betrifft oder auch ein drittes und viertes, dass ihr wirklich einfach nachfragt, bis ihr das gut verstanden habt und bis ihr euch hoffentlich auch keine Sorgen mehr darüber machen müsst, wenn da jetzt irgendwas gesagt worden ist.
Ja, und eine Sache noch, Annika hat es eben auch schon angesprochen mit Medikamenteneinnahme. Wenn ihr regelmäßig Medikamente einnehmt, hatte sie ja auch schon gesagt, lasst das abklären, ob man dieses Medikament in der Schwangerschaft weiternehmen kann. Da auch doch der Hinweis, vielleicht einmal mehr fragen als einmal zu wenig. Vielleicht nicht nur Gynäkologin, Gynäkologe fragen, sondern auch den Arzt, die Ärztin, die das Präparat verschrieben hat. Gerne vielleicht auch nochmal den Beipackzettel auspacken. Hier auch die Message an die Väter. Das ist genauso auch eure Aufgabe. Und es gibt eine Seite, eine Embryotox, ja. Ich glaube, die ist frei zugänglich für alle.
Ja, genau, die ist von der Charité.
Genau, da kann man dann auch einfach so ein Medikament eingeben, den Namen, und dann kann man halt eben schauen, ob das okay ist oder ob man da was machen muss, weil ja, es wäre nicht das erste Mal, dass da vielleicht auch einem behandelten Arzt was durch die Lappen gegangen ist, was dann später ja, zu Problemen geführt hat. Also da auf jeden Fall, wenn ihr ja, dauerhaft Medikamente nehmt, ein kleines bisschen Blick drauf haben. Gerne auch, wenn ihr ein Kind plant, sich dann schon mal da irgendwie mit auseinandersetzen. Weil wir hatten es ja auch eingangs schon gesagt, mit den Schwangerschaftstests, die sind ja nicht ab Tag 1 positiv. Ne?
Genau. Ja, wollen wir noch mal kurz ein bisschen eigentlich drauf eingehen, was ist denn eigentlich, wenn ich jetzt da eine Hebamme suche und keine gefunden habe? Ist das, weiß ich nicht, trifft ja heute schon leider mal häufig zu, oder? Was können wir dazu erzählen? Können wir dazu irgendwas erzählen?
Das ist schwierig.
Ja, also ich finde es vielleicht trotzdem immer ganz wichtig zu sagen, wenn ihr keine Hebamme gefunden habt, bleibt trotzdem immer dran. Also selbst wenn am Anfang viele euch absagen, ja, manche antworten leider auch gar nicht, das ist dann quasi eine Absage, weil die vielleicht einfach total zuläuft mit vielen Anfragen. Ihr könnt euch jederzeit bei eurer Krankenkasse melden. Also zum einen natürlich darüber beschweren, weil die sind auch ein bisschen verantwortlich für die doch etwas schwierige Lage bei uns Hebammen. Und zum anderen haben die aber manchmal die Möglichkeit, uns Hebammen auch nochmal anzuschreiben. Und es gibt ja manche Hebammen, die vielleicht jetzt nicht so super ja, weiß ich nicht, keine Website oder so haben. Und da kann man dann vielleicht nochmal Kontakte sozusagen finden. Ansonsten auch über den Deutschen Hebammenverband gibt es auch die Möglichkeit, Hebammen zu suchen. Und ansonsten schaut, dass ihr euch einfach ein richtig gutes Netzwerk aufbaut. Ne? Guckt, dass ihr wirklich frühzeitig einen Kinderarzt findet. Guckt auch vielleicht, was es bei euch in der Region gibt. Es gibt ja auch die Möglichkeit einer Mütterpflegerin zum Beispiel. Die könnte euch ja dann wenigstens noch mit nichtmedizinischen Sachen im Wochenbett unterstützen oder auch in der Schwangerschaft, wenn es da halt irgendwas gibt.
Ansonsten ein ganz wichtiger Hinweis ist, wenn ihr von der Hebamme keine Rückmeldung bekommt. Es empfiehlt sich immer, Hebammen eher telefonisch zu kontaktieren als per E-Mail, weil, ja, ihr wisst auch, wie viele E-Mails so am Tag mal eingehen können irgendwo in so einem Postfach, und da kann sowas auch mal untergehen oder vielleicht kommt sie auch gar nicht an. Also da, wenn es schon wirklich kritisch ist oder ihr auch erst relativ spät festgestellt habt, dass ihr schwanger seid, greift lieber zum Telefon, nehmt euch da die Zeit und geht so auf die Suche. Das ist manchmal erfolgreicher, als wenn ihr das per E-Mail oder so probiert.
Total. Außerdem brauche ich auch immer so ein Feeling, ne, für so eine Familie. Also bei mir ist das auch immer so, wenn ich jetzt eine Anfrage bekomme über die Homepage, dann sage ich immer, hey, da lasst uns doch bitte einfach einmal telefonieren, weil ich einfach abklopfen möchte. Ja, wer sind die denn so? Was haben die für Wünsche und für Vorstellungen? Und passt das mit dem, wie ich gerne betreuen möchte, auch denn überhaupt überein? Weil das ist natürlich gerade so eine Hebamme. Wir verbringen unfassbar viel Zeit. Ich betreue meine Paare in der Regel so an die 2 Jahre fast. Wenn man halt bedenkt, dass wir uns ganz früh in der Schwangerschaft kennenlernen und dann muss das halt einfach gut passen.
Ja, was natürlich auch eine Sache ist und jetzt werde ich wahrscheinlich gleich wieder einen Einlauf kriegen, weil ich zu sehr ins Verkaufsgespräch abdrifte, aber genau diese Situation war halt auch mit ein Ideengeber, dass wir halt Hebammen-Dings ins Leben gerufen haben, weil hier haben wir natürlich dann die Möglichkeit, euch trotzdem mit wichtigen Dingen zu versorgen, also mit wichtigen Wissen und dann auch Handgriffen und wie man auf gewisse Unregelmäßigkeiten oder Probleme oder Sorgen reagiert, wenn man eben keine Ansprechperson hat wie eine Hebamme.
Ja, das stimmt. Natürlich trotzdem, wenn du eine Hebamme hast, heißt das auch nicht immer automatisch gleich gute Betreuung. Ich erlebe auch viele Familien oder auch im Freundeskreis, die vielleicht wo ganz anders wohnen, dass auch nicht jede Hebamme gleich gut oder gleich viel betreut, ne? Also deswegen, nutzt ihr auch immer die Chance, so die Hebamme gut auszuquetschen. Was macht denn die alles so? Und wenn du vielleicht einfach schon weißt, dass du vielleicht jemand bist, der viele Sorgen hat, dann immer ganz ehrlich sein. Du, ich brauche von dir als Hebamme dieses oder jenes. Und das finde ich unfassbar toll, wenn da so eine Frau zu mir kommt und wirklich sagt, was sie auch braucht und möchte.
Zudem möchte ich aber auch noch auf 2 weitere Berufsstände hinweisen, die unter Umständen hilfreich sein können. Das ist nämlich zum einen die Doula. Mhm. Da kann jetzt Annika sicherlich besser erklären, was die genau macht und wie die euch helfen kann. Und dann eine sogenannte IBCLC oder halt auch eine, ausgesprochen auf Deutsch, eine Stillberaterin. Nee, ist Stillberaterin?
Still- und Laktationsberaterin.
Still- und Laktationsberaterin. Genau. Erklär doch mal, wie können die denn helfen? Weil die kann man auch mal kontaktieren, wenn man dann wirklich gar keine Hebamme gefunden hat einfach trotzdem wirklich einen Menschen haben möchte, mit dem man von Angesicht zu Angesicht sprechen möchte und nicht nur einen Videokurs folgen will.
Ja, absolut, genau. Also Doulas gibt es je nachdem, ich sag mal, unterschiedlich verteilt. Doulas sind Geburtsbegleiterinnen. Es gibt natürlich auch Wochenbett-Doulas, die dann halt eben im Wochenbett halt aktiv sind. Ihr müsst euch das vorstellen, das sind eben Frauen oder Personen einfach, die euch auf nicht-medizinischer Ebene unterstützen. Also die sind vor allen Dingen für das Mentale, die psychische Gesundheit da und stehen euch da mit Rat und Tat zur Seite. Im Kreißsaal zum Beispiel könnte sie da wirklich so ein bisschen die Aufgabe übernehmen, euch wirklich zu bemuttern. Ich sage ja immer unter Geburt Mothering the Mother, also jemand, der euch da wirklich gut begleitet, wenn es der Partner oder die Partnerin eben dort nicht machen kann oder ihr vielleicht auch gar keinen habt. Und das andere, was du eben angesprochen hast, ist die unter anderem IBCLC, also eine Still- und Laktationsberaterin. Es gibt aber noch viel mehr Begriffe, die so in diese Richtung gehen. Es gibt auch Stillexpertinnen. Das sind einfach Fachfrauen rund um das Thema Stillen, manchmal auch um das Thema natürlich also Formularernährung. Und die sind wirklich cool ausgebildet, wenn ihr irgendwie in irgendeiner Art und Weise da Fragen zum Thema der Ernährung beim Kind habt. Genau, und was ich ja eben schon mal angesprochen hatte, sind ja auch die Mütterpflegerinnen, wie gesagt, die auch eine tolle Hilfe sein können. Die Mütterpflegerinnen übrigens werden von der Krankenkasse gezahlt oder können von der Krankenkasse gezahlt werden. Die IBCLC und auch die Doulas sind allerdings Privatleistungen, was sich aber trotzdem in vielen Fällen wirklich auch sehr lohnt. Also das kann man schon auf jeden Fall mal sagen.
Ja. Genau. Mir ist doch jemand eingefallen, der helfen kann. Wir werden dieses Thema bestimmt in den folgenden Podcasts ausführlich behandeln, unter anderem im nächsten schon ein kleines bisschen, weil wir selbst große Fans davon sind. Und zwar ist es, ein Baby zu tragen und nicht einfach nur in einen Kinderwagen zu legen. Das hat ganz viele Vorteile oder kann ganz viele Vorteile haben. Das kann euch eine Hebamme zeigen, aber es gibt auch eben Trageberaterinnen. Also solltet ihr keine Hebamme bekommen, könnt ihr euch auch auf diesem Wege nochmal Hilfe und Unterstützung holen. Wenn ihr das Tragen lernt, kann das euch im Alltag das Leben wirklich leichter machen und auch die Beziehung und die Bindung zu eurem Kind sehr cool unterstützen.
Total. Lass uns aber nochmal zurückzukommen, also falls du jetzt wirklich ganz frisch schwanger bist. Ja, was du jetzt vielleicht nicht tun musst, das finde ich vielleicht auch mal ganz interessant zu hören. Also erstmal irgendwie.
Shoppen.
Ja, kauf nicht so viel ein, oder? Das finde ich auch mal ganz wichtig. Ich habe auch immer so eine Erstlingsausstattungsliste für meine zu betreuenden Eltern und die ist echt ziemlich minimalistisch. Und das ist wirklich so, weil, naja, wir haben halt mittlerweile zwei Kinder, das heißt, da ist jedes Mal noch mal ein bisschen mehr runter von dieser Liste. Und was mir auch gerade so ins Gedächtnis kommt, ist, Richard und ich saßen irgendwann mal im Auto und hatten so eine Liste aus so einem Babyfachmarkt in der Hand, die unfassbar lang war. Und wir guckten uns an und dachten mir so, okay, das hatten wir nicht. Wir sind ganz schlechte Eltern. Das hatten wir auch nicht. Und das hatten wir auch nicht. Also hier ist.
Ja, das war so krass, weil wir haben dann überschlagen. Und ich glaube, das waren irgendwie irgendwas zwischen 7.000 und 8.000 Euro, die da zusammengekommen wären. Wo ich gesagt, ey, unfassbar. Ja, also ja, Kapitalismus, juche. Nein, also wirklich unfassbar, was da auf der Liste drauf stand und was das gekostet hätte. Wo ich mich auch wirklich die Frage stelle, so könnten sich das überhaupt wirklich alle Familien leisten? So im Leben nicht so. Und ja, vieles davon.
Braucht man nicht. Wirklich.
Aber ich würde mal sagen, da reden wir auch gar nicht lange um den heißen Brei. Ich würde mal sagen, unseren Podcast-Hörern stellen wir mal diese Liste dann zur Verfügung, oder?
Ja, das sollten wir tun, oder? Ja. Wolltet ihr eigentlich mal haben? Also bestimmt, oder?
Ja, nee, also machen wir. Wir schreiben es euch unten in die Shownotes rein, wie ihr an die Liste kommt. Die Einkaufsliste, die Minimalliste.
Genau, die absolut minimalistische Liste. Aber wie gesagt, wir sind damit immer gut gefahren, oder? Gab es Sachen? Nee, es gab auch keine Sachen, die wir dann nachträglich. Nö.
Also selbst wir hatten zu viel, glaube ich.
Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Selbst wir hatten zu viel. Absolut. Ja, absolut.
Wir haben einiges. Also ich weiß, bei einigen Klamotten haben wir ungetragen weggegeben.
Ja.
So, also, weil
natürlich, klar, leider waren,
also beim
unsere,
ersten Kind.
Ja, leider waren unsere Babys auch einfach echt riesig. Damit habe ich auch nicht so gerechnet. Ja, ich habe mir einen Wikinger ausgesucht. Ja, ich weiß. Aber das habe ich jetzt halt auch so nicht gedacht irgendwie. Genau, ja, also genau, wie Richard sagt, also bitte nicht sofort alles kaufen. Was ich auch nochmal wichtig finde, wir waren ja vorhin auch so kurz auf der Idee zum Thema Essen und Supplements. Ganz wichtig ist auch, nicht für zwei essen, okay? Also bedenkt halt immer, natürlich, ihr habt jetzt einen leichten Mehrbedarf an Kilokalorien, aber ich glaube, es ist so viel, wie ein Twix ungefähr hat pro Tag. Also deswegen nicht bei jeder Mahlzeit für zwei essen. Und was ich noch immer ganz wichtig finde, ja, wir haben einen wundervollen Online-Shop mit tollen Hebammenkursen, aber bitte trotzdem nicht jede App und nicht jeden Schwangerschaftsratgeber kaufen. Auch hier guckt wirklich, wer steht auch wenn dann dahinter. Guckt wirklich, sind es sinnvolle Quellen, ne? Weil häufig hat man da auch irgendwie, wie soll ich sagen, im Hintergrund irgendwelche Firmen oder so, die dann unterm Strich einfach auch nur ihre Produkte da irgendwo verkaufen wollen. Deswegen achtet da auch ein bisschen drauf. Und man muss zum Beispiel auch nicht jedes Welcome-Paket, kennst du sowas eigentlich, Welcome-Pakete? Mhm. Echt nicht? Also gibt es von ganz vielen Firmen, Einkaufsgeschäften gibt es so Welcome-Pakete. Ihr müsst die nicht alle mitnehmen, okay? Also häufig sind da auch Sachen drin, die gar nicht cool sind. Ich sag jetzt mal 20.000 Schnuller oder so, die auch einfach echt nicht sinnvoll sind. Deswegen lasst es doch auch und ansonsten lasst euch nicht so verrückt machen. Hört wirklich auf euer Bauchgefühl. Ja, das finde ich eigentlich ganz wichtig.
Was auf jeden Fall hilfreich ist, wenn ihr in eurem Freundes- und Bekanntenkreis Menschen habt, die ähnlich ticken wie ihr und die schon Kinder haben, dann könnt ihr gerne mal mit ihnen sprechen, weil oftmals deren Ansätze, wie man durch eine Schwangerschaft, durch eine Geburt, durchs Wochenbett, durch Kindererziehung geht, dann auch einfach ähnlich zu euren sein werden. Soziale Medien sind eine total coole Sache, sind aber auch eine total schreckliche Sache, weil da ist es halt, seht ihr, dass halt ganz oft Menschen gefährliches Halbwissen verbreiten, dass oft Meinung über Fakten steht, und da wirklich die Bitte heraus, lieber einmal mehr hinterfragen als zu wenig, oder halt, wie gesagt, lieber auf Menschen hören, wo ihr eh schon wisst, die ticken ähnlich wie ihr. Da seid ihr bestimmt besser beraten und nicht verrückt machen.
Total. Wollen wir nochmal so ein bisschen Hebammenwissen auf den Punkt oder was jetzt wirklich irgendwie hängen bleiben sollte bei euch, nochmal kurz so ein bisschen zusammenfassen? Das fände ich, glaube ich, ganz unbedingt cool. Genau, also wir haben ja gesagt, wenn der Schwangerschaftstest positiv ist oder eben auch der 20., dann erstmal tief durchatmen. Ja, guckt erstmal, dass ihr mit euren Gefühlen da gut zurechtkommt. Ihr müsst nicht irgendwie freudestrahlend durch die Wohnung jetzt hüpfen. Achtet aber trotzdem auch gleichzeitig drauf, ne? Besorgt euch eine Hebamme, macht euch den Frauenarzttermin, aber nicht zu früh. Schaut, dass ihr die Medikamente, die ihr halt nehmt, auf jeden Fall nochmal abcheckt. Tolle Idee vorhin von Richard mit Embryotox von der Charité. Und ja, guckt, dass ihr halt nicht so viel auf einmal kauft, sondern dass ihr da wirklich einfach langsam reinstarten könnt, weil ihr müsst da jetzt nicht alles perfekt und sofort halt eben machen. Magst du noch was hinzufügen? Bist du da?
Nö, ich glaube, es klingt echt total platt, aber versucht es irgendwie locker anzugehen. Überstürzt nichts, außer natürlich die Hebammensuche. die ist wirklich dringend und eilig. Und ja, versucht irgendwie vom Start weg euer Bauchgefühl nicht zu vernachlässigen. Und das klingt jetzt sehr kurios von jemandem, der eher so der Kopfmensch ist. Aber Intuition ist etwas, was wirklich total wichtig ist. Und das hilft euch eigentlich durch alle Bereiche, die wir geholfen haben. Also über ja, Medikamente, Ernährung, Sachen, die man kaufen muss oder eher nicht kaufen muss. Ganz oft sollte man die Intuition nicht vernachlässigen. Ich glaube, das ist so eine Take-Home-Message.
Das stimmt. Und hier vielleicht noch so ein kleines Ding. Also ich habe ja vorhin erzählt, ich war auch sehr verunsichert in meiner Schwangerschaft oder in meinen Schwangerschaften. Und mir hat es doch geholfen, für mich etwas zu finden, womit ich immer wieder ein bisschen mehr bei mir ankommen könnte. Das können Meditationsreisen sein, das kann progressive Muskelentspannung sein oder das kann vielleicht auch einfach das Ausmalen von einem tollen Malbuch sein. Nutzt einfach solche Tools, um wirklich zu euch zurückzukommen, weil ich kenne das, ich weiß, wie das ist, dass man da so viel Sorgen auf einmal hat als Mama und häufig. Schön, dass Richard das so sagt, so komm zurück dann dein Bauchgefühl, aber was ist denn der Weg dahin? Und ja, ein Weg könnte zum Beispiel wirklich sein, einfach dreimal wirklich ganz entspannt durchzuatmen oder was ich total liebe ist, barfuß zu laufen. Ne, einfach irgendwie Schuhe ausziehen, auch im Wald und dann sich wirklich ganz krass darauf zu fokussieren, wie nehme ich da jetzt den Untergrund wahr, ist der warm, ist der kalt und wie laufe ich da drüber, welcher Teil von meinem Fuß wird vielleicht auch benutzt. Und all solche Sachen klingen so pillepalle, aber sie können euch wirklich in solchen Momenten helfen. Richard, was willst du jetzt sagen?
Wenn ich mir das recht überlege, ist das eigentlich schon irgendwie die Basis für einen unserer nächsten Podcasts, weil ich glaube, den Weg zu sich selbst zu finden, zur eigenen Intuition und zur Entspannung, da können wir wahrscheinlich mehrere Folgen mitfüllen. Und ich würde mal sagen, das schreiben wir uns schnell auf. Ihr werdet es in den kommenden Wochen ganz sicherlich hier bei uns in den Podcast sehen und hören können.
Genau, aber was wollen wir eigentlich im nächsten Podcast machen? Ich habe da schon sowas geplant. Und zwar haben wir gedacht, es ist ein Thema, da könnte ich stundenlang, glaube ich, drüber reden. Ich bin gespannt, ob wir es dann überhaupt schaffen, uns an die Zeit mal so zu halten. Weißt du es? Sonst sage ich's.
Na klar. Warum dein Baby abends plötzlich nur noch trinken und getragen werden möchte.
Ja, voll krass. Also ich glaube, als Schwangere ungefähr kann man sich das gar nicht so vorstellen. Ich glaube, wenn nun jetzt gerade hier ein paar Wöchnerinnen-Mamis sitzen, die würden sofort sagen, oh Gott, ja, das brauche ich voll. Weil das ist echt jeden Abend bei uns ein Thema. Und wie gesagt, auch ein super spannendes Thema, was ganz viele Bereiche auch irgendwie betrifft. Und genau, darüber soll es beim nächsten Mal gehen. Jawohl, cool. Ja.
Ich hoffe, ihr hattet Spaß, habt was mit nach Hause nehmen können. Bei Anregungen wie immer, hallo@hebammendings.de.
Und wir freuen uns sehr, wenn ihr uns einfach was schreibt. Ihr dürft auch einfach nur sagen, findet ihr das gut oder nicht? Oder habt ihr vielleicht einfach Themenwünsche? Was sollen wir in den nächsten Folgen hier besprechen? Oder sollen wir auch mal ein Cocktail-Tasting machen oder was auch immer? Sagt es uns.
Und nicht vergessen, schaut bei uns vorbei. Wir stellen euch auf jeden Fall die Minimaleinkaufsliste zur Verfügung. Die könnt ihr dann kostenlos runterladen bei hebammendings.de.
So ist es. Na dann wünschen wir euch auf jeden Fall alles Liebe und vielleicht oder hoffentlich hören wir uns beim nächsten Mal hier bei Hebammendings.
Bis später. Ciao.